Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Tommy Wosch ist mindestens in der Region Berlin-Brandenburg ein bekannter Hörfunkmoderator. Ich selbst bin quasi mit seinen Moderationen beim Jugendradio Fritz vom RBB erwachsen geworden und inzwischen ist Wosch schon wieder lange bei Radio 1 zu hören, dem RBB-Programm mit dem selbstgewählten Slogan Nur für Erwachsene. Aber Tommy Wosch ist auch schon lange im TV-Geschäft unterwegs, vorrangig hinter den Kulissen. Mit der RTL-Serie Faking Hitler hat er zuletzt ein Projekt umgesetzt, das den Medienskandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher von einer anderen Seite beleuchtet. Im Interview hören Sie also gleich einen Medienmacher, der zwischen Radio, Fernsehen und Podcasts wandelt. Ton ab! Tommy, du bist einer der Macher hinter der RTL-Serie Faking Hitler. In dem Fall alles super spannend, weil es gab den großen Skandal in der Bundesrepublik mit dem Stern. Es gab eine Podcast-Serie, die sehr erfolgreich war. Die Sache, die ich jetzt gelesen habe, ist, dass du tatsächlich, glaube ich, aufgrund dieser Podcast-Serie zur UFA gegangen bist und gesagt hast, Leute, wir müssen daraus auch eine TV-Serie machen. Stimmt das?
Nee. Es gibt jetzt diverseste Variationen, warum und wie es dazu kam. Die ist mir neu. Also die ist jetzt mal richtig neu. Finde ich auch schön, mal wieder eine ganz neue zu hören. Ich bin schon seit 6 Jahren bei der UFA. Die Idee, Faking Hitler zu machen, kam mir, glaube ich, vor drei Jahren. Da war ich auf Thailand. Hätte eigentlich mit meinen Kindern eine Sandburg bauen müssen, habe aber da das erste Exposé zu Faking Hitler geschrieben. Mit dem Podcast hat es jetzt nur bedingt zu tun gehabt. Es war eigentlich eher so die Auseinandersetzung mit meiner Jugend oder Kindheit, so in Bayern, also als Heidemann und Kujau das erste Mal aufeinander getroffen sind. Da war ich 13 in Bayern. Da hatte die CSU so wirklich stramm über 50% und es war noch eine andere CSU als heute. Man wurde da ganz stark im Dritten Reich konfrontiert, immer Rechtsradikalismus. In den Kneipen hingen noch irgendwie Fotos von SS-Soldaten, unsere gefallenen Helden und so weiter und so fort. Also Bayern war da ein krasses Pflaster von Entnazifizierung, konnte man da wirklich nicht sprechen. Und das war so die Zeit, in der es dann eben auch zu diesem Medienskandal kommen konnte. Und das war schlussendlich das, was ich mit dieser Serie auch rausarbeiten wollte, dass es jetzt nicht irgendwie nur Kujau war oder nur Heidemann war oder nur der Stern war, sondern dass es wirklich die Gesellschaft war und die Stimmung so Anfang der 80er Jahre, die das möglich gemacht haben.
Nun bist du eigentlich ja auch gerade bei der UFA für das Thema Comedy verantwortlich. Ausgerechnet mit Stonk gibt's ja quasi schon die Comedy-Aufarbeitung dieses Skandals wenn man da von einer Aufarbeitung sprechen kann, zumindest bei Stonk. Ist es dann schwierig, das nicht im Hinterkopf zu haben, wenn man sich da sozusagen daran setzt, was Neues daraus machen zu wollen?
Erstmal vielen Dank an meinen Arbeitgeber, dass ich als Comedy-Fuzzi so einen Stoff dann machen darf oder letztes Jahr dann einen Kinofilm machen durfte, der sich mit einem wahren Fall, mit einem jungen Mädchen, die Krebs bekommt, auseinandersetzen durfte. Also da haben wir große Freiheiten, die ich auch echt genieße. In dem Fall war es jetzt halt einfach so, wie gerade beschrieben, dass ich sehr genau wusste, was ich erzählen will. Also mir war es wichtig, die Stimmung Anfang der 80er abzubilden und das irgendwie in die Jetztzeit zu verlinken. Und im Endeffekt war das Überthema Verführung von einem Kujau, von einem Heidemann, wechselseitige Verführung, aber auch Verführung von einer Gesellschaft im Dritten Reich, Anfang der 80er oder auch heute. Das Thema ist ja bei Weitem nicht zu Ende erzählt. Ich bin hier in einem Wahlkreis, wo die AfD um die 30% hat. Also das ist nach wie vor sehr, sehr aktuell. Und insofern habe ich nicht an Stonk gedacht, weil ich wusste, was ich erzählen will. Das wird dann immer so von außen reingetragen. Ich verstehe das auch total. Klar, dann ist es irgendwo witzig, dass der Comedy-Typ von der UFA das Thema ernst behandelt und Dietl das irgendwie lustig behandelt hat. Ich mag Stonk wahnsinnig gerne, aber heute könntest du es so nicht bringen. Also zumindest nach meiner Meinung, das kannst du nicht bringen.
Warum kann man das so nicht mehr bringen? Was hat sich da verändert?
Weil Kujau halt kein Held war. Und er war nicht irgendwie der sympathische Underdog, der es denen da oben gezeigt hat, sondern der hat Geschichtsrevisionismus betrieben. Man muss sich das mal so vorstellen, wenn das jetzt gut gegangen wäre, dann würde heute in unseren Schulbüchern stehen, dass der Onkel Adolf echt ein netter Kerl war, der mit seinem Mundgeruch zu kämpfen hatte und mit seiner garstigen Frau und die Hunde wollten auch nicht so richtig wie er und naja, dann macht er mal Urlaub am Obersalzberg und was machen die Idioten in München? Die Reichspogromnacht. Ja, was soll denn jetzt das Ausland von mir denken? Und das, wenn man sich das jetzt mal konkret vorstellt, und Kujau musste sich das ja konkret vorgestellt haben, insofern hat das zumindest Billing den Kauf genommen, was das für schreckliche Wirkung auch auf die Opferfamilien hätten, sowas heute irgendwie in Geschichtsbüchern lesen zu müssen. Dieser ganze Aspekt wird ja bei Dietl nicht behandelt, das ist auch sein gutes Recht, weil er, wie gesagt, eine Komödie machen wollte, aber ich glaube, das wäre uns heute brutal um die Ohren geflogen, und zwar zu Recht.
Mhm. Danke nochmal für die Einordnung. Ansonsten, ich bin waschechter Berliner und damit auch mit dir im Ohr groß geworden oder zumindest ja erwachsen geworden. Also in den 90ern Radio Fritz war mein Anfang oder meine erste Berührung mit einem Tommy Wosch. Und ich habe jetzt in der Vorrecherche so ein bisschen festgestellt, du bist von Hause aus eigentlich studierter Jurist. Jetzt machst du Kinofilme, Fernsehserien, bist Moderator und Comedy-Produzent. Kannst du vielleicht so ein bisschen beleuchten, wie es dann ausgerechnet in die ging? Also ist ja vom Juristen dorthin doch ein Stück Weg.
Ja, also das, ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Wunsch, Jurist zu werden, der war noch ein bisschen unreflektiert. Aber weil ich halt ein sturer Hund bin, habe ich das dann bis zum bitteren Ende durchgezogen. Auch das zweite Staatsexamen noch gemacht irgendwie. Ich bereue das auch nicht. So, ich habe eine Zeit lang so ein paar Sachen mit Christian Ulmen gemacht und der hat mir dann immer erzählt, wie er relativ schnell irgendwie zum offenen Kanal nach Hamburg gegangen ist und er hat dann zum Beispiel eben kein blödes Jurastudium gemacht und so und hat hier sozusagen sehr straight und abgekürzt mit Fokus auf das, was er dann später mal gemacht hat, gemacht und ich habe mich öfters mal gefragt, ob das für mich auch das Richtige gewesen wäre. Ja, jeder wie es halt so läuft, also ich bereue das Studium nicht, in manchen Sachen hat es mir auch geholfen. Dann während dem Studium habe ich aber schon eine Berufsausbildung als Radioredakteur gemacht und dann habe ich irgendwann mal einem Freund bei einem Umzug nach Berlin geholfen, saß in einem Robben- und Windjeswagen und habe Kuttner gehört. Da hat es mir echt an den Vogel rausgehauen und da wollte ich unbedingt zu dem Sender gehen, der so etwas ermöglicht, und bin dann zu Fritz gegangen. Da wurde mir erklärt, du wirst ja nie moderieren, nur wegen deinem bayerischen Dialekt und überhaupt und außerdem. Hab dann da so eine Art Praktikum gemacht und mich dann so durchgewurschtelt. Und nachdem dann irgendwie die Radiosendungen so ein bisschen, ja, also viele Leute gehört haben, haben es dann halt auch Leute gehört, die Fernsehen machen wollten, dachten, was der da im Radio macht, das könnte man doch auch mal im Fernsehen machen. Und so ging es eigentlich im Endeffekt immer weiter und immer weiter. Und das Ende ist jetzt das. Eigentlich der größte, die größte Kehrtwende war nochmal von so, wie man so sagt, Factual und Show, die Kurve zu kriegen hin zu Fiction. Und das hat sich dann eben mit der UFA vollzogen in den letzten 5 Jahren. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh. Also mich mal hinzusetzen und was zu schreiben und dann zu gucken, wie da ein Film draus wird, ist schon auch toll. Eine tolle Sache. Muss aber jetzt auch nicht sein, dass das jetzt dabei bleibt. Vielleicht werde ich ja noch Eishockeyspieler.
Na, was du auf jeden Fall bist oder hast, du hast den kompletten Aufstieg des Internets als Medienmacher erlebt. Hast du vielleicht ein Gefühl oder kannst du für dich einordnen, wie dieses Internet da draußen quasi auch deinen Job immer wieder verändert hat und auch Einfluss auf deine Arbeit hatte?
Ja, Internet macht uns alle gleich. Es ist sowieso so. Also, wenn man so wie ich ein wahnsinnig schöner, hochintelligenter Mensch ist, dann guckst du so zu, wie mit diesen ganzen Neuerungen wird alles immer gleich. Also ne, die Leute werden immer hübscher.
und ja, stimmt.
Jeder kann heute tricksen und machen und tun und wir Naturschönheiten fallen hinten runter. Und so ist es auch im Internet. Früher musstest du wirklich alles im Kopf haben und dann warst du halt echt klug. Heute nicht mehr. So, also das ist wirklich brutal. Heute kann jeder Dödel, während er redet, quasi googeln und dann irgendwie kluge Sachen von sich geben. Nein, im Ernst. Im Endeffekt hat es komplett umgeschmissen, wenn man so Radio macht, zum Beispiel, wie ich es gerne mache. Aber das Kerngeschäft, hallo, das war Eagle Eye Cherry, es ist 9:10 Uhr. das wird immer dasselbe bleiben. Also da hat es jetzt keinen großen Unterschied gemacht.
Wenn du sagst, du machst, oder wir wissen ja nun, dass du so viele verschiedene Sachen machst, gibt es Zeiten, in denen du sagst, ja, jetzt ist wieder Radio spannender als das TV, oder ich glaube, Podcast machst du mittlerweile auch, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also ich zum Beispiel habe immer gerne zwischen den Sachen gewechselt, 3 Monate das, dann wieder 3 Monate das, aber am Ende der 3 Monate auch immer zu wissen, ah, gleich kommt noch das nächste. Wie läuft das bei dir?
Also mir würde der Podcast total reichen, heißt übrigens Bonnie's Ranch. Und ist nicht immer ganz schlecht, kann man abonnieren. Das würde mir im Prinzip total reichen, das wäre eigentlich meine Traumvorstellung, so ein Podcast, vielleicht 2, und sich auf die dann gut vorbereiten, für diese Podcasts auch ein bisschen zu schreiben, weil ich schreibe gerne, oder mal was produzieren oder so. Wenn das ordentlich bezahlt wäre und man davon eine große Familie ernähren könnte, würde mir das komplett reichen. Weil das doch die freiste Form ist, und das ist dann eigentlich bei mir dann schon immer das, was mich am meisten irgendwie abholt, wenn man einfach sich frei fühlt. Und was Unfreieres als einen Film machen, gibt's eigentlich gar nicht. Du bist von so vielen Faktoren abhängig. Also es kann dir so in jedem Stadium, jeden Moment bis ganz zum Schluss, kann dir das Ding komplett abrauchen. Das fühlt sich manchmal dann nicht so gut an. Klar, wenn man es dann im Kino sieht, dann ist es für einen kurzen Moment irgendwie schön. Aber du weißt ja, beim nächsten Film oder beim nächsten Projekt wird es wieder so sein. Und insofern einfach ein Mikro sich dahinter setzen, das ist was Tolleres, gibt's gar nicht.
Und wenn wir jetzt mal gucken, TV zerfleddert sich immer mehr in Kleinstsender, auf der anderen Seite in die Streamingdienste, Radio wird digital vielleicht dann doch endlich mal, also die Einführung von DAB und DAB Plus, glaube ich, läuft jetzt seit 10 Jahren oder so. Gibt's denn aus deiner Perspektive für die Zukunft in dem Mediensegment oder in den Mediensegmenten was zu erwarten, bei dem du das Gefühl hast, das wird nochmal spannend, oder ist es dann vielleicht doch, dass man noch hofft, der Podcast wird irgendwann gut bezahlt?
Naja, im Fernsehen ist wirklich jetzt die Frage, ob die Transformation hin vom Linearen zu den Plattformen so nachhaltig gelingt oder stattfindet, wie das schon immer angekündigt wurde. Im Moment hat man das Gefühl, dass es zumindest was die Erlösseite anbelangt, nicht so schnell geht wie prognostiziert, und man muss jetzt gar nicht irgendwie auf Wetten, dass zurückgreifen. Und die Quote, also der berühmte Lagerfeuereffekt, der dann halt dann punktuell doch irgendwie gut greift im Radio. Ob das jetzt, also weißt du, ob das jetzt digital ausgestrahlt wird oder über eine UKW-Frequenz, das interessiert mich alles überhaupt gar nicht. Wahrscheinlich habe ich gerade schon Blödsinn geredet, weil es, oder doch, das ist schon so, oder? Das ist die Alternative UKW oder digital, ne?
Ja, plus Netz, plus irgendwie, was sind jetzt diese neuen Speaker, die man sich ins Badezimmer oder irgendwie in die Küche stellt?
Ach, das ist mir eigentlich pfeifegal. Da geht es dann wirklich nur um den Content. Und ich glaube, da zumindest im Moment wird der Content davon nicht angefasst. Im Fernsehen ist es ja nochmal anders, dass du über Netflix oder über Amazon oder jetzt auch, man sieht es jetzt auch bei RTL Plus, dass man doch dann, wenn du nicht nur linear ausstrahlst oder vielleicht sogar gar nicht linear ausstrahlst, sondern nur für die Plattform, dass du wirklich sehr viel spitzer und interessanter erzählen kannst. Also das ist schon irgendwie eine große Chance, und auch in der Flut der ganzen fiktionalen Stoffe und Serien siehst du ja, dass wir so langsam irgendwie auch mit dem Ausland mithalten können, was Themen anbelangt. Wenn man vor 20 Jahren noch da saß, gesagt hat, okay, der Bergdoktor funktioniert jetzt. Ah, das müssen wir so, es könnte, ah, der Bergretter, dann machen wir jetzt den Bergretter. Kannst du heute sehen, machen über begabte Schachwunderkinder oder, ne? Und das ist schon eine tolle Freiheit. Die sehe ich jetzt aber irgendwie durch eine Umstellung von UKW auf digital eigentlich nicht.
Mhm. Apropos tolle Geschichten, gibt's eine, also wie findest du die? Also klar, du sagst, du fliegst nach Thailand und wolltest eigentlich Sandburgen bauen, und dann kommst du darauf, dass da Faking Hitler eine Rolle spielen könnte. Hast du sonst eher ein übliches, ja, Setup, bei dem du dann sagst, ja, jetzt kann ich gut schreiben?
Das ist ganz unterschiedlich, in welchen Phasen das ist. Also in der ersten Phase, wo man sich für einen Stoff entscheidet und vielleicht so ein bisschen sich reinliest und recherchiert, da ist dann sowas wie Thailand schon echt toll, weil oder alles, was einem den Horizont nochmal öffnet, also wo man nochmal in andere Gefilde reinfühlt oder reindenkt. Ist ja klar, wenn du gerade irgendein Projekt bist und du siehst immer dasselbe und machst immer dasselbe, dann kommen wir jetzt vielleicht nicht auf die Idee, eine Serie über XY zu machen. Aber im Urlaub ist ja genau das, du liest viel mehr, lässt viel mehr an dich ran. Und also für die Ideenfindung ist sowas wie Thailand dann schon echt toll. Und auch so für die ersten Schritte, ich mache das dann immer gerne, wenn ich, weiß nicht was, ich langweile mich wahnsinnig beim Schwimmen, aber das ist ja so gesund. Und dann schwimme ich da halt so und versuche mir mal so eine Figur vorzustellen und wie diese Figur so spricht und handelt. So. Also dafür ist es toll. Und fürs Schreiben von Dialogen sitze ich, klar, das hört sich immer so blöde an, das ist bei mir wirklich so, ich sitze echt gerne im Café und schreibe Dialoge. Und was das Plotten anbelangt, also wirklich harte, dramaturgisch sinnvolle Handlungsaufträge oder Motivationen, all das, das mache ich gerne in der Gruppe, wo wir dann einfach zusammenhocken und dann darf jeder sagen, so, ihr könnt ja das machen oder das wollen oder so. Und dann, also der klassische Writers Room. So. Insofern ist für mich jeder Punkt irgendwie so ein anderes Setup gebunden und das finde ich eigentlich auch schön so. Würde mich total mal interessieren, wie das andere Leute machen, ob die wirklich vom ersten Tag an am Computer sitzen und dann irgendwie klappen die den zu und dann ist das Drehbuch fertig. Kann sein, also bei mir nicht.
Machen wir hier einfach den Aufruf, wer Drehbücher schreibt, soll mal Bescheid sagen und vielleicht Kontakt aufnehmen.
Und zwar am besten die nur Scheiße schreiben, weil dann muss ich mich nicht bewegen.
Ja, tatsächlich wären wir jetzt so ein bisschen schon so auf der Zielgeraden und was mich da nochmal interessiert, weil ich es für meine Arbeit zum Beispiel festgestellt habe, die Pandemie hat ihren Einfluss schon deshalb gehabt, ich produziere für unterschiedlichste Organisationen und Medien Podcast-Varianten und stelle halt fest, dass zum Beispiel mein Interview gegenüber, einmal, ich sehe es nicht meistens. Ne? Einfach, weil man es ja nur noch remote macht. Manchmal macht man auch eine Videokonferenz dazu an. Auf der anderen Seite hat sich ja das so entwickelt, dass die Leute halt wirklich in der Lage sind, auch ihre eigene Spur inzwischen völlig easy mit aufzunehmen. Das war vor 2 Jahren echt noch schwierig, mal jemandem zu sagen, Mensch, nimm doch mal dein Handy zur Hand und nimm auf. Wir machen es ja jetzt hier gerade genauso. Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit durch die Pandemie auch nochmal so eine andere Richtung nimmt, die vielleicht im Nachgang sogar als im besten Fall positiv sich verändert hat?
Also ich finde den Ansatz dazu erstmal gut, weil er ja schon fast provokant ist. Also das Gute, jetzt schon sozusagen so zeitnah schon das Gute in der Pandemie zu suchen. Da werden jetzt viele durchdrehen, die das hören. Für mich hat es wirklich riesige Vorteile, weil ich gerne zu Hause bin und gerne von zu Hause arbeite und gerne auch keine Leute sehe. Insofern passt mir das irgendwie gut in Kram. Beim Drehen ist es eine Katastrophe. Und das Hauptproblem beim Film, also zumindest so sehe ich das ein bisschen, sind diese ganzen vielen unterschiedlichen Befindlichkeiten. Und die kann man eigentlich, je näher man dran ist, schon besser handeln. Und je weiter du entfernt bist, desto schwieriger wird das. Fürs Leiten von so einem Prozess wie zum Beispiel Faking Hitler ist der Abstand eigentlich tödlich. Ne? Also das, dann glühen alle durch und man merkt ja auch, dass je nach Phase der Pandemie die Leute auch wirklich wahnsinnig, ne, auf dem Zahnfleisch dahergehen, irre nervös mit ihren Ängsten zu kämpfen haben. Das macht das alles nicht leichter. Aber im Großen und Ganzen für mich ist es, es war scheiße. Wenn ich meinen ersten Kinofilm rausbringe und die Kinos machen zu, das ist dann so eine Sache, wo du wirklich nur ins Holz beißen kannst. Aber halt in dem Kontext, wo es andere doch nochmal ganz, ganz, ganz viel schlimmer getroffen hat. Insofern, ich fühle es nicht und wenn ich es fühlen würde, würde ich es, glaube ich, auch nicht zugeben wollen, dass mich das alles ganz schön anfickt.
Ich glaube, das ist ein völlig gutes Schlusswort. Kann man so stehen lassen, passt auch aus meiner Erfahrung zu Tommy Wosch. Also ganz herzlichen Dank einfach an der Stelle und alles Gute, toi 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 und gesund bleiben.
Danke dir.
Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media. We'll be right back.